بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وعتقا لرقابنا من النيران، اللهم اجعله رفعا لدرجاتنا، اللهم اجعله نصرة للدين وعزا للمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد، وفي هذا اللقاء أستأذن من موضوعنا الذي بدأناه من قبل، الذي هو بعنوان الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة. لماذا الاستئذان؟ لأنه كما وعدناكم في اللقاء الماضي، وخاصة نحن على مائدة النصف الأخير من شهر شعبان، والأمة المسلمة تستعد لاستقبال رمضان، ومن السنة أن يكون المقال موافقا للحال، من السنة أن يكون المقال موافقا للحال، فنحن نستعد لرمضان، لذا نستأذن لكي نقف أمام فقه الصيام. أذكر أننا في العام الماضي وقفنا أيضا مع فقه الصيام من خلال قراءة للفقه الميسر. في هذا العام اخترنا لكم كتابا بعنوان الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، نقرأ من خلاله كتاب الصيام. إذن سوف نبدأ في هذا اللقاء، هو اللقاء الأول بين يدي هذا الكتاب المادة، نقرأ سويا كتاب الصيام من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, und Frieden und Segen seien auf den eben gesandten und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sterbt ja nicht anders als Muslime. Wir bitten Allah Azza wa Jalla, dass er uns den Monat Ramadan erreichen lässt und dass er zufrieden mit uns ist. Und wir bitten Allah Azza wa Jalla, dass er uns unsere Sünden vergibt. Allahumma amin. Der Sheikh möchte sich zu Beginn erstmal bei euch entschuldigen, weil er inshallah die Vortragsreihe, die er bis jetzt gemacht hat, welche war, und zwar die kleinen Taten mit großen Belohnungen, das war bis jetzt die Vortragsreihe, die er gemacht hat, die will er jetzt nicht fortführen, denn er wird inshallah über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar über Ramadan, weil wir gerade kurz davor sind, diesen Monat zu erreichen. und er wird über bestimmte Rechtsurteile und bestimmte Angelegenheiten über, über diesen Fastenmonat sprechen. Und das Thema von heute wird inshallah auch sein, und zwar die Tür des Fastens im Ramadan und seine Zeit. Also im Allgemeinen das Thema Ramadan, darüber werden wir sprechen. Und dieser Vortrag, der heute stattfinden wird, basiert auf auf das Buch von einem großen Gelehrten, und zwar heißt dieser Gelehrte Al-Fawzan, und das Buch heißt im Arabischen Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Im Deutschen übersetzt ist es sowas wie die Zusammenfassung der Jurisprudenz des Islams. Die Jurisprudenz sind alle Rechtsurteile und so, die der Gelehrte gesammelt hat. Und das heißt, heute reden wir inshallah über Al-Fiqh, also über die Rechtsurteile des Fastens, oder beziehungsweise die Regeln, beziehungsweise also die Regeln bezüglich des Fastens. Und ich begrüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
وكما تعودنا أن ننبه في بداية كل لقاء الإخوة أن ينتبهوا وينصتوا، لأنه في آخر اللقاء نسأل بعض التساؤلات على ما ورد شرحه. وفي كل مرة بنقدم بعض الكشنكات الحسية. اليوم ما فيش كشنكات حسية، ولكن في كشنكات معنوية. الأخ اللي هيجاوب هندعو له دعوة ويؤمن الإخوة على الدعاء. يعني اليوم الكشنكات، طبعا الكشنكات كما تعلمون جمع كلمة كشنك بس باللغة العربية مش بالدويتش، يعني بالدويتش كشنك صح؟ صح، نقولها باللغة العربية. يا جماعة ما تشوفوا الميكروفون ماله؟ ماله الميكروفون؟ ما تخليش حد يلعب هناك ولا يكون في قطة ولا حاجة جوه. الله يبارك فيك. فاليوم إن شاء الله الكشنكات معنوية. الأخ اللي هيجاوب أو الأخت اللي هتجاوب على السؤال في آخر اللقاء هندعو لها دعوة فيؤمن الحضور إن شاء الله تعالى. فأعيروني سمعكم وأنصت.
الشيخ möchte zu Beginn erstmal möchte euch sagen, dass ihr gut aufpassen sollt, inshallah, was heute alles gesagt wird. Denn wie immer wird es inshallah nach diesem Vortrag bestimmte Fragen über das Thema geben, die ihr dann zu beantworten habt. Und nur heute ist es ein bisschen anders, und zwar sind keine Geschenke da. Geschenke ist einfach Plural von Geschenk auf Arabisch. Auf jeden Fall, es gibt keine Geschenke heute, also keine physischen Geschenke, also richtige materielle Geschenke, sondern das Geschenk wird heute inshallah sein, für denjenigen, der antwortet, dass der Sheikh eine Dua macht und dass jeder einzelne von uns inshallah Amin sagt. Genau das wird inshallah das nicht körperliche oder nicht materielle Geschenk sein, inshallah.
وقبل البداء في شرح كتاب الصيام من ملخص الفقه أود أن أنبه بعض التنبيهات. التنبيه الأول، أود أن أبين لك السر في ترتيب أركان الإسلام. في قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الترتيب يا جماعة من خلال الاستقراء ومدارسة القرآن والسنة تبين أن وراءه سر. ما هو السر؟ الركن الأول الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الركن يبين لنا الغاية والطريق، يبين لنا الغاية والطريق. فالغاية في تحقيق العبودية لله رب العالمين المستحق للعبادة وحده، في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، أي الغاية، وده المقصد. طيب، بالطريق إلى ذلك أشهد أن محمدا رسول الله. إذن أنا لا أستطيع أن أحقق الغاية إلا خلف النبي محمد، إلا بطريق النبي محمد، إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أول ركن وضح لنا الغاية وهي المقصد وهي العبودية، وبين لنا الطريق إليها، واضح؟ طيب، بعد أن علمنا الغاية والطريق يجي الركن الثاني اللي هو إقامة الصلاة. هتبدأ تأدي حق الله عليك، حق الله عليك، خلاص انت عرفت الغاية العبودية وعرفت الطريق، فتبدأ بقى نفذ وطبق أول حق عليك، حق الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال العلماء: هذا فيما بينك وبين الله، يبقى أول عمل هتسأل عنه فيما بينك وبين ربك الصلاة، لأن هناك حديث آخر: أول ما يقضي الله في يوم القيامة في الدماء. طب كيف نوفق بين أول ما يحاسب عنه العبد من عملية الصلاة وبين أول ما يحاسب عن العبد في الدماء؟ قال العلماء: أول ما يحاسب عنه العبد من علاقته به بربه الصلاة، علاقتك مع الله الصلاة، أما بعلاقتك مع الخالق يبقى الدماء. أول حاجة علاقة العبد مع الناس يبقى الدماء، ما بينك وبين الله الصلاة. إذا جاء الركن الثاني وهو الصلاة ليبين حق الله عليك، علاقتك بربك عز وجل بأداء الفرائض. طب كلام جميل، وإيتاء الزكاة. يبقى أنت الآن علمت حق ربك عليك، بدأت تنفذ. طب كلام جميل، عايزين بقى حق الخلق. بعد حق الرب يأتي حق الخلق، فتيجي فريضة الزكاة، فتخرج من مالك حتى تعود النفقة على الفقراء وعلى أصحاب الحاجات وعلى المساكين وعلى اليتامى وعلى الأرامل وعلى 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 وفي سبيل الله، علشان المجتمع يكون في تكافل اجتماعي وروابط إيمانية. يبقى أنت الآن بتأدي حق المجتمع عليك، بتأدي حق الناس عليك بأداء الزكاة. كلام جميل. يبقى أنا عرفت الطريق وعرفت الغاية، عرفت حق الله علي وأديته، عرفت حق الناس علي وأديته. طب نفسك ليها حق عليك، فيجي الصيام. الصيام ده علاقتك بنفسك أنت، أنت خلاص حققت العلاقة بينك وبين ربك، حققت العلاقة بينك وبين الخلق. طب علاقتك بنفسك، يجي الصيام ليضبط هذه العلاقة لعلكم تتقون. فالصيام في تربية للنفس، في تزكية للنفس، وتعويد على الصبر، وتعويد على القيم والأخلاق، واضح؟ فيجي بقى الصيام عشان يحدد علاقتي بنفسي، واضح يا أسامة؟ بعد كده تختم الأركان بالحج اللي يجمع لك جميع الحقوق، حق الله عليك بأداء الفريضة، حق نفسك عليك بتربيتها وتزكيتها مع المناسك على التسليم لأمر الله عز وجل وتحقيق العبودية، حق الخلق عليك بذبح الهدي في مناسك الحج ليعود على فقراء الحرم. فهمتم السر من ترتيب أركان الإسلام بهذا الترتيب الإيماني العجيب؟ هذا أول تنبيه قبل البداء.
Also bevor es inshallah richtig mit dem Thema losgeht, möchte der Sheikh euch ein paar Hinweise und ein paar Sachen auf den Weg geben, worauf ihr achten solltet inshallah. Und zwar ist diese Sache zu Beginn erstmal, dass wir die Weisheit bezüglich der fünf Säulen des Islams kennenlernen. Und zwar der Hintergrund, welcher hinter den fünf Säulen des Islams steckt. Und wir wissen alle, Alhamdulillah, dass die fünf Säulen des Islams sind zum einen, die erste ist das Glaubensbekenntnis, also die Bezeugung, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und die zweite Säule ist das Gebet, das Verrichten des Gebets, ja, die Pflichtgebete. Die dritte Säule ist das Entrichten der Almosen, also als Zakat, dass man den Armen, den Bedürftigen einen bestimmten Prozentsatz seines Geldes überlässt, dass man den Armen einen bestimmten Prozentsatz des Geldes überlässt. Dann gibt es die vierte Säule des Islams, diese ist das Fasten im Monat Ramadan. Und die fünfte Säule ist Al-Hajj, also die Pilgerfahrt zum Hause Allahs. Und was oder wie, wo steckt denn hier die Weisheit hinter den fünf Säulen des Islams? Also diese Stufung der fünf Säulen. Warum ist das vor dem und das vor dem und so weiter und so fort? Also die Weisheit dahinter ist zum einen Ash-Shahada, Glaubensbekenntnis. Was steckt dahinter? Also das Glaubensbekenntnis ist zum einen das Ziel und der Weg eines jeden Muslims. Das Ziel und der Weg eines jeden Muslims. Das Ziel ist oder besteht darin, in den Worten Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah. Das ist das Ziel. Das Ziel eines jeden Muslims ist es, die Dienerschaft gegenüber Allah richtig zu verrichten. Also Allah richtig zu dienen. Und dann, der Weg ist der zweite Teil der Shahada. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Das ist der Weg. Das ist die Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sein Weg, wie man zu handeln hat, um dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu folgen und um somit auf dem rechten Weg zu bleiben. Dann geht es weiter mit der zweiten Säule des Islams, das Gebet. Das Gebet, nachdem wir jetzt über den Weg, erstmal über das Ziel und danach über den Weg gesprochen haben, kommt die nächste Sache. Und zwar ist es das Recht, welches Allah dir gegenüber hat. Das Recht, welches Allah dir gegenüber hat. Und hier gibt es einen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagte, das Erste, worüber der Diener am jüngsten Tag befragt wird, wird über das Gebet sein. Also das Erste, worüber man befragt wird am nächsten Tag, ist das Gebet. Sollte das Gebet gut gewesen sein, so waren alle seine Taten gut. Und sollte sein Gebet schlecht gewesen sein, so waren seine Taten schlecht, sinngemäß übersetzt, dieser Hadith. Und As-Salah, also das Gebet, ist zwischen dir und zwischen Allah. Das Gebet ist zwischen dir und zwischen Allah. Jetzt gibt es einen weiteren Hadith, in dem es heißt, dass das Erste, worüber der Diener am nächsten Tag befragt wird, ist das Blut, welches er vergossen hat, oder allgemein das Blut, Ad-Dima. Wie können wir jetzt den ersten Hadith, dass das erste, worüber man gefragt wird, das Gebet ist, und den zweiten Hadith, dass es das Blutvergießen ist, wie kann man diese beiden Hadithe miteinander verknüpfen, oder wie kann man diese beiden Hadithe vereinbaren? Ja? Die Erklärung hier ist, dass Al-Hadith, in dem es über das Gebet geht, das ist das Recht oder das ist die Sache zwischen dir und zwischen Allah. Und das ist die erste Sache, über die du befragt wirst, wenn es um die Sachen geht zwischen dir und zwischen Allah. Dann die andere Sache über das Blutvergießen, das ist zwischen dir und zwischen den Menschen. Und das wird die erste Sache sein, worüber du befragt wirst am jüngsten Tag, wenn es um die Sachen geht, welche zwischen dir und zwischen den Menschen ist. Das heißt, das Gebet ist das Recht, welches Allah dir gegenüber hat. Die dritte Sache ist Al-Zakat, das Entrichten der Almosen. Hier ist es das Recht zwischen dir und zwischen den Menschen, welches die Menschen dir gegenüber haben. Ja, die bedürftigen Menschen, die Weisen, die Armen und so weiter und so fort. Also im Allgemeinen, die bedürftigen Menschen haben ein bestimmtes Anrecht auf dein Geld. Das ist ihr Geld und das ist auch eine Weisheit, welche dahinter steckt. Das knüpft sozusagen die sozialen und materiellen Bindungen zwischen den Menschen. Ja, das ist eine Verknüpfung der Bindungen und so weiter, also damit eine bestimmte, damit keine Ungerechtigkeit herrscht. Dann kommt die nächste Säule des Islams, das Fasten. Jetzt haben wir haben über das Ziel gesprochen. Wir haben über den Weg gesprochen. Dann haben wir über das Recht, welches Allah dir gegenüber hat, gesprochen, das Gebet. Dann haben wir über das Recht gesprochen, welches die Menschen dir gegenüber haben. Und jetzt kommen wir zur Zakat, und zwar ist es das Recht, welches deine Seele dir gegenüber hat. Denn auch deine Seele, du selbst hast ein Recht dir gegenüber. Ja? Denn Allah sagt in dem Vers, la'allakum tattaqun. Und das bedeutet, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Also, das Ziel ist hier, dass man seine Seele läutert, dass man sich verbessert, also das Recht, welches du gegenüber deiner Seele hast. Und dann kommen wir zum letzten, und zwar zur Hajj, das ist die Pilgerfahrt im Hause Allahs. Und das sind alle Rechte miteinander, irgendwie alle Rechte sind hier drin. Das Recht zwischen dir und zwischen Allah, indem du die Pflicht verrichtest. Die Pflicht, welche dir auferlegt wurde, Al-Hajj hast du verrichtet. Dann gibt es das Recht zwischen dir und zwischen den Menschen, das ist, indem du schlachtest am Ende. Ja, und das Fleisch, welches du schlachtest, das geht dann an die Bedürftigen. Und dann gibt es das Recht zwischen dir und zwischen deiner Seele, und zwar ist das Verrichten der Säulen, indem du dich läuterst, indem du die verschiedenen Säulen der Pilgerfahrt machst, damit läuterst du dich, und das sind sozusagen das die Weisheit, das ist der Hintergrund, welcher hinter diesen fünf Säulen des Islams steckt.
الصيام في اللغة العربية معناه الإمساك والامتناع. الصيام معناه الإمساك والامتناع. قال الله تعالى في قصة مريم عليه السلام على مائدة سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لن أكلم، نعم، فلن أكلم، خلاص يبقى أنا ممتنع عن الصيام، عن الكلام. فده نوع من أنواع الصيام، امتناع. ده معناه في اللغة. في اللغة العربية أنا صائم يعني أنا ممتنع. أنا ممتنع، أنا ممسك. ممسك عن إيش؟ هي دي القضية اللي عايزين ننبه عليها. الفقهاء يعرفون الصيام بقولهم هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد. الامتناع عن شهوتي البطن والفرج يعني إيه؟ يعني الامتناع عن شهوة البطن من طعام وشراب، والامتناع عن شهوة الفرج يعني اتيان الزوجة، الجماع ممنوع في نهار رمضان، ممنوع في نهار رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد، بنية التعبد، لأن ربما الإنسان يمتنع عن المفطرات ولكن ليس بنية التعبد وليس له أجر الصيام. مثال: بعض المرضى عافانا الله وإياكم كمرضى السكر لما بيعمل تحليلات، فالتحليلات تنقسم إلى قسمين، في عندنا تحليل وهو مفطر وتحليل وهو صائم، فلازم لما يروح يعمل تحليل الصيام ده يكون صائم عن الطعام والشراب. ليه؟ عشان يقيسوا درجة السكر أثناء الصيام. فهل هذا يعد صياما؟ لا، هو صائم من أجل العلاج، من أجل الدواء، فليس له فيه أجر الصيام. واحد تاني مثلا عنده عملية جراحية، الدكتور يقول له لازم غدا تصبح صائم عشان يعمل لك جراحة، فلابد تكون صائم، تمتنع عن الطعام والشراب قبل الجراحة بست سبع ساعات، فممنوع تاكل لغاية ما تتم العملية الجراحية، فبيمتنع صيامه ولا بياكل ولا بيشرب، لكن لا يعد صياما شرعيا لأن ده من أجل الجراحة. نوع ثالث من الناس يصوم حمية. يعني حمية هو بدأ يثمن، جسمه تقل، قال لازم تعمل رجيم، لازم تمتنع، ماشي كده، فيبدأ يقعد مثلا فترات ما يكونش، خلاص فنقوله دي حمية، ده رجيم، ده عشان تخس. انت ناصح بلغة بعض الجنسية تقول لك ناصح يعني سمين، فعايز ينزل الدهون او كده، فهذا ليس صياما شرعيا. إذن الذي يفرق بين العادة والعبادة النية، إن أنت لما بتصوم رمضان أو بتصوم التطوع بنية التعبد لله عز وجل، ده تعريف الفقهاء يا جماعة. يبقى الصيام معناه امتناع عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما تنساش بنية إيش؟ التعبد لله عز وجل. أنا عايز أنبه بقى تنبيه على هذا التعريف. تعريف الفقهاء للصيام تعريف ضيق، والتعريف الأكمل إن إحنا نقول الامتناع عن شهوتي البطن والفرج وكل ما يغضب الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. يعني إيه؟ لأن أنا عندي صيام الجوارح، ما هو مش معنى أن أنا صايم أن أنا همتنع عن الطعام والشراب وشهوة الجماع وارتكب غيرها من المعاصي بقى. يعني أنا امتنعت عن المباحات تنفيذا لأمر الله، الطعام مباح، الشراب مباح، الزوجة مباح، أنا امتنعت عن هذا كله. وهل معنى ده ان انا ممكن ارتكب معاصي المعاصي؟ الاجابه لا. يبقى انت ما فهمتش معنى الصيام. ده تعريف الفقه، ده تعريف ضيق بيتكلم عن الامر الفقهي. لكن لما نيجي نتكلم عن الصيام الشرعي يبقى نقول بقى وكل ما يغضب الله عز وجل. يبقى النظره المحرمه لا تجوز لا في رمضان ولا في غيره. الكذب، الغيبه، النميمه، افات اللسان لا تجوز. ماشي كده؟ يبقى في تربية للناس، يبقى لابد أن تصوم الجوارح، اليد تصوم عن المعاصي، القدم تصوم عن المعاصي، الخاطرة تصوم عن المعاصي، فتشغل نفسك بطاعة الله وبذكره جل جلاله. وده التنبيه المهم اللي عايز أنبه عليه، إن الصيام مش معناه امتناع عن الطعام والشراب والجماع فقط. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع، حديث البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. يعني لا قيمة لك في صيامك، إنك ممتنع عن الطعام والشراب لا قيمة، غير مقبول ما دمت مصر على الفساد والإفساد وقول الزور وشهادة الزور. الله لا يقبل منك صيامك، مش كده؟ وإن كانت تسقط به الفريضة لكن فين الثواب؟ نسأل الله السلام. نعم.
نختم بإبراهيم die Weisheit oder den Hintergrund der fünf Säulen des Islams gesprochen haben, kommen wir nun zur vierten Säule des Islams, zum Fasten, und erstmal zur Frage, was ist denn dieses Fasten? Was ist die Bedeutung des Fastens? Sowohl linguistisch gesehen in der arabischen Sprache, also sprachlich gesehen, als auch in der Scharia gesehen, also in der Religion, wie es die Rechtsgelehrten definieren. Zum einen ist das Fasten im sprachlichen Gebrauch, ist das einfach nur ein Synonym für das Rückhalten, dass man sich zurückhält, etwas zu tun. Dass man sich sozusagen selbst verbietet, etwas zu tun. Und der Beweis hierfür ist in Surat Maryam, in der sie sagt, sinngemäß übersetzt, den Teil, in dem sie sagt, ich werde mich für den Allerbarmer sozusagen zurückhalten, so werde ich am heutigen Tag keinen einzigen Menschen ansprechen. Das heißt, sie hat sich selbst vor dem Reden zurückgehalten. Sie hat sich selbst verboten zu sprechen. Also hier ist der Beweis, dass das Fasten im sprachlichen Gebrauch bedeutet, dass man sich zurückhält, etwas zu tun. Dass man diesen Rückhalt hat, etwas zu tun. Die Rechtsgelehrten als Fuqaha sagen, dass die Bedeutung des Fastens bedeutet, dass man sich zurückhält vor den Gelüsten des Bauches, der Geschlechtsteile, ja, des Bauches und des Geschlechtsteils im Allgemeinen. Das bedeutet, wenn man spricht vom Bauch, dann bedeutet, dass man weder essen noch trinken darf. Und wenn man vom Geschlechtsteil spricht, dann bedeutet das, dass man den Beischlaf mit seiner Ehefrau nicht verrichten darf. Und das sind die zwei Dinge, wovor man sich zurück oder wo es einen Rückhalt gibt bei dem Fastenden. Mit der Voraussetzung, dass man die Absicht fasst. Das heißt, hier auch das ist sehr wichtig, die Absicht. Also, dass man sich vor den Gelüsten des Bauches und des Geschlechtsteils abhält oder zurückhält, mit der Absicht, einen Gottesdienst zu verrichten. Das ist die Bedeutung, die Definition von des Fastens, definiert von den Rechtsgelehrten. Jetzt gibt es aber andere Dinge, subhanallah. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zum Arzt muss, einen Arztbesuch macht, ja, wenn er zum Beispiel irgendeine Krankheit hat, zuckerkrank ist oder so, und ihm gesagt wird, du sollst morgen kommen und du sollst Fasten kommen. Also du sollst nichts essen und nichts trinken. Hier ist er ja nicht am Fasten. Er bekommt für dieses Nicht-Essen und Nicht-Trinken bekommt er keine Belohnung. Warum? Weil er die Absicht nicht fürs Gottesdienst hat. Er hat keine Absicht, einen Gottesdienst zu verrichten. Oder wenn zum Beispiel jemand eine OP hat, eine Operation, ja, dann kommt, muss er auch nüchtern zum Arzt kommen. Oder wenn er beispielsweise dick ist, ja, wenn er zum Beispiel ein bisschen zugenommen hat und er möchte abnehmen, dann sagt er, ich werde jetzt ein bisschen weniger oder ich werde heute mal eine Mahlzeit ausfallen lassen, um abzunehmen. Und auch hier, die Absicht des Gottesdienstes ist nicht da, das heißt, er bekommt auch hierfür keine Belohnung, also wird das hier nicht als Fasten definiert. Also es ist wichtig, dass die Absicht auch da ist. Und diese Definition, dass man sich von den Gelüsten des Bauches und des Geschlechtsteils sozusagen zurückhält, das ist die Definition der Rechtsgelehrten. Und diese Definition ist sehr eng. Sie ist sehr eng und sehr beschränkt. Aber die richtige oder die bessere Definition des Fastens, die der Scheich eben erwähnt hat, ist, dass man sich von den Gelüsten des Bauchs und des Geschlechtsteils und alles, was Allah verboten hat, dass man sich vor diesen Sachen zurückhält. Das ist die richtige Definition, oder die vollkommenste Definition des Fastens. Also wie gesagt, Bauch, Geschlechtsteile, Gelüste des Bauchs, Geschlechtsteile und auch, dass man sich vor allen verbotenen Sachen zurückhält. Das heißt Lügen, Lästern und so weiter und so fort. Dass man seine Gedanken auch fasten lassen, ja, die Gedanken nicht abschweifen, dass man seine Füße, dass die Füße auch am Fasten sind, dass die Hände auch am Fasten sind. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, und dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari erwähnt worden, hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wer Verworfenes begeht, also etwas macht, was verboten wurde, ja, und er ist gerade fastend, sinngemäß übersetzt, so hat dieses Fasten bei Allah keinen Stellenwert. Ja, so ist sein Fasten bei Allah ohne Stellenwert. Das heißt, sein Fasten wird nichtig, wird nicht angenommen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Hadith, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat.
الآن نشرع في قراءة كتاب الصيام من الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزي باب في وجوب صوم رمضان ووقت باب في وجوب صوم رمضان ووقته يقول المصنف حفظه الله صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله معلوم من الدين بالضرورة صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله ومعلوم من الدين بالضرورة ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع أي أن الدليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله يدل على القرآن والسنة وإجماع المسلمين أما من القرآن عندنا الآيات من 183 سورة البقرة حتى 185 قال الله تعالى ويا حبذا لو عندكم قرآن مترجم تجيبوا الأخ أسامة إن شاء الله قال الله تعالى في سورة البقرة آية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآيات، فهذه الآيات دليل واضح على فرضية ووجوب صيام شهر رمضان. وفي السنة المطهرة حديث أركان الإسلام الذي سبق ذكره كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا وقد أجمعت الأمة على فرضية الصيام ووجوبه، فمن أنكر صوم رمضان كفر بالله عز وجل، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هذه المسألة الأولى في قضية وجوب صوم رمضان وأدلة ذلك.
Fangen wir nun inshallah mit der Erläuterung des Buches an. Und fangen wir nun erstmal mit dem Titel des Buches an, übersetzt ins Deutsche, das ist die Tür, ja, die Tür bezüglich der Pflicht des Fastens im Ramadan und die Zeiten, die Zeiten des Fastens. Erstmal, das Fasten ist eine Säule des Islams, ja, das Fasten ist eine Säule des Islams und sie ist eine Pflicht von den Pflichten, welche Allah uns auferlegt hat, und sie ist in der Religion auch bekannt als eine Pflicht, sie ist pflichtend. Und pflichtend wird sie sowohl im Koran als auch in der Sunna als auch im Konsens der Gelehrten erklärt. Ja, sie wird als pflichtend erklärt. Und der Beweis hierfür im Koran ist in Surat al-Baqarah, Surah Nummer 2, vom Vers Nummer 183 bis 185. Und hier sagt Allah Azza wa Jal: O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Vorgeschrieben ist es euch an bestimmten Tagen, Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten, und denjenigen, die es zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser, und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise für Rechtleitung und der Unterscheiden. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl vollendet und Allah als den größten preist dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Das sind die Verse übersetzt ins Deutsche. Das ist der Beweis. Der Beweis, dass das Fasten im Monat Ramadan Pflicht ist. Und hier, im Vers Nummer 185, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Der soll ihn fasten. Das ist hier der eindeutige Beweis, dass das Fasten Pflicht ist. Dann in der Sunna, den Hadith, den wir eben erwähnt haben, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem der Prophet sagt, der Islam wurde auf fünfen erbaut, errichtet. Zum einen also das Bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sein Prophet ist. Dann das Gebet, die Zakah, das Fasten und das Pilgern zum Hause Allahs. Also hier ist auch der Beweis, dass das Fasten Pflicht ist. Und dann der Konsens der Gelehrten. Die Gelehrten sagen im Allgemeinen, das ist ein Konsens, der unter den Gelehrten herrscht, dass das Fasten Pflicht ist. Das heißt, wer das Fasten als nicht pflichtend erklärt, wer sagt, das Fasten ist nicht Pflicht, der ist vom Islam abgefallen, weil er eine Pflicht des Islams nicht respektiert hat oder nicht akzeptiert hat. Und somit ist es nichtig, das ist der Islam bei ihm nichtig.
السؤال الآن: ما الحكمة من صيام رمضان؟ يقول المصنف حفظه الله تعالى: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. والحكمة جليلة جدا، معلوم كما قال بعض السلف أن الجوع نهر ترده ملائكة الرحمن، والشبع نهر ترده الشياطين. الجوع بمثابة النهر العذب الجميل تأتيه الملائكة، طب الشبع لما تملأ الباطن هو أيضا نهر ولكن تأتيه الشياطين والعياذ بالله رب العالمين. وإذا قال لقمان لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. إذا امتلأت المعدة البطن امتلأت بوم بوم بوم، ما تعرف تفكر كاين تفكير ترتش نام شلافن ما في صومالي ما في نامت الفكرة، ما تعرف تفكر، ما تحسن تفكر إن البطن منفوخة مليانة مش قادر. طيب دي كمان خرفت الحكمة، ما تعرفش تتكلم بالحكمة، كيف تتكلم بالحكمة وانت العملية عندك بتتنفذ بالعافية. وقعدت الأعضاء عن العبادة، كيف تصلي؟ صعب انك تصلي، عشان كده تكثر المشكلات من المسلمين في صلاة التراويح، انه لما فطر عند الغروب ملى التانك فول تانك، جاء المسجد كالحامل في 9 أشهر بوم بوم، عايز وضع تلاقيه جالس في المسجد يتصبب عرقا في شدة البرد، بمجرد من أذن للصلاة نايم حضرتك يا عم قوم صلي الله يكرمك، ما تقرفناش معاك. يصلي فين بقى؟ مش قادر، كل حاجة عنده ضربة. إذا لما تقلل من الطعام تستريح. المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة للأسف إن الناس بعدت عن الحكمة دي في رمضان. من المفترض في رمضان نقلل من الطعام، ما بقولكش لا تأكل، بقول لك قلل قلل من الطعام، انضبط شوية. المشكلة إيه بقى؟ إن إحنا بنيجي في رمضان نأكل ما لا نأكله طول السنة. الآن الناس بدأوا يخزنوا الأرافيا والبركوك، صح يا شيخ أسامة؟ واللحوم اللي راح يجيب له خروفين 3 عشان رمضان يحطهم في الديب فريزر، والمش عارف التمر ماشي التمر مطلوب، والرز والمرميطة والطاجين، وعمال يعبي البيت، شيء مطلوب بس باعتدال. انا ما بقولكش لا، بقولك اعتدل، الله يرضى عليك، لان ده شهر صيام، تقليل من الطعام، مش شهر اكل وشرب. وبعدين استعد ايمانيا بقى، فين الاستعداد بالقران وقيام الليل وذكر الله والدعاء والاستغفار وصله الارحام؟ ده فين؟ ماشي يا صومالي، بارك الله في الصومالي، بيشتغل شويه بيقول لي والله والله الساعة هنا عمل 4 ساعات كثير كثير تعبان في العمل. عشان يشتغل صح لازم يقلل من الطعام في رمضان. تفضل يا شيخ اسلام، هذه حكمة مهمة جدا، انتبه لها.
Kommen wir nun zu den Weisheiten im Fastenmonat Ramadan, ja? Die Weisheiten des Fastens im Ramadan. Erstmal, das Fasten im Monat Ramadan ist eine Läuterung der Seele. Eine Läuterung, eine Säuberung und eine Reinigung der Seele. Ja? Und es ist eben, also das sind die Worte des Autors hier von Sheikh Fauzan übersetzt. Also der Fastenmonat Ramadan ist eine Läuterung der Seele, eine Säuberung und eine Reinigung dieser. und eine Verbesserungsmöglichkeit der Charaktereigenschaften. Sie ist ein Hindernis für den Schäfan, der einen überkommt, wenn man zu viel Essen oder Trinken wenn man zu viel gegessen oder getrunken hat, dann hat er auch weniger Lust, Gottesdienste zu verrichten und so weiter und so fort, dann wird es schwer. Und das Fasten ist hier ein Gegenteil, das Gegenteil dazu, dass man zu viel isst, zu viel trinkt und dann schwer wird und sich und dann faul wird für Gottesdienste. Und Luqman, Heiliges Salam, sagte auch zu seinem Sohn, wenn der Magen voll sein sollte, dann schlafen die Gedanken. Dann schlafen die Gedanken, das heißt, dann wird, das hat sich hier eben schön gezeigt, dann schläft man innerlich, ja. Dann schlafen die Gedanken, ist man faul, dann denkt man nicht mehr so gut nach. Und dann stirbt auch die Möglichkeit, weise zu sprechen. Ja, dann findet man keine Worte mehr, man wird schwer, man kann gar nicht mehr richtig reden, ja. Man wird ein bisschen, dann werden die Körperteile werden auch faul fürs Gebet. Die Körperteile werden faul. Denn wie viele, subhanallah, sieht man im Monat Ramadan, die gegessen haben, ja, im Maghrib, dann ist das Tarawih-Gebet, dann kommen sie, als wären sie im 9. Monat schwanger. Dann haben sie so ein Hängegerüst und dann können sie nicht gut beten und schlafen vielleicht sogar ein. Es kann sein, dass es im tiefsten Winter ist und die schwitzen sich zu Tode. Das heißt, und schlafen vielleicht vor dem Gebet ein. Das heißt, hier zeigt man, das zeigt, dass man nicht zu viel essen oder trinken sollte. Im Gegenteil. Ja, es könnte sein, dass er in diesem einen Monat so viel isst, wie nicht mal im ganzen Jahr. Und deshalb ist das ein Problem. Deshalb sollte man auch weniger essen. Man sollte fasten eben. Man sollte weniger essen. Und somit auch fitter und wacher sein, auch für die Gottesdienste. Denn das ist ein Monat der Gottesdienste. Und genau, darauf sollte man achten.
أيضا من حكم الصيام قال وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق يعني القبائح من الأقوال والأفعال. إذن الصيام من حكمته أيضا تربية للنفس على العطاء والإحساس بالمساكين يعني الساري اللي طول العام بيأكل ما يشتهي وعنده المال عندما يأتي في رمضان يبدأ يمتنع عن الطعام والشراب ويشعر بألم الجوع الله أكبر يقول في نفسه لي إخوة طول السنة قد لا يجدون الطعام يشعرون بهذا الألم باستمرار فلماذا لا أنفق ولذلك تجد يأتي رمضان وأعمال البر تكثر عند الأثرياء في بلاد الإسلام وفي غيره تجد مثلا موائد الرحمن تجد الأثرياء عاملين إيه موائد الرحمن تفطير الصائمين سبحان الله تجد كل واحد في منطقة عامل سراد كبير وطعام مجانا للصائمين في الطرقات ليه؟ لأن هو شعر بألم الجوع فبدأ يحس بحاجة الفقير فبدأ يرفع عنه الحرج في هذا الشهر ولعل هذا الفعل يعلمه بعد رمضان أن يستمر على العطاء لأن من خلال ورود المساكين والفقراء على تلك الموائد بيتعرف الأثرياء على بعض الفقراء في المنطقة اللي هم فيها فربما كان هذا حافزا لهم أن يجعلوا مثلا بعض الرواتب الشهرية لبعض الأسر الفقيرة طول السنة وهذا يحدث جنن هذا الفعل الطيب من رمضان رمضان علمه رمضان ربان رمضان طهر نفسه وعلمه الشعور بحاجة المساكين هذه حكمة جليلة جدا نخرج بها من شهر الصيام لأنه مدرسة إيمانية تعودنا على الأخلاق الطيبة.
Eine weitere Weisheit ist, dass man lernt zu spüren, was diejenigen spüren, ja, die kein Essen oder Trinken haben, die hungern auf dieser Welt. Das ist eine weitere Weisheit, die man spürt. Und das erzieht auch die Seele zu geben. Das erzieht dann auch die eigene Seele zu geben, zu spüren, was die anderen auch das ganze Jahr verspüren und nicht nur ein paar Tage im Jahr. Und deshalb gibt es auch in den arabischen Ländern im Ramadan, ja, viele, viele Reiche, die hingehen und die, den Armen jeden Tag sozusagen etwas zum Fastenbrechen geben. Ja, sie machen bestimmte Organisationen und so, dass die ärmeren Menschen kommen können und etwas essen. Warum? Weil sie spüren, was die anderen auch spüren das ganze Jahr. Weil sie gespürt haben, was die anderen auch das ganze Jahr spüren. Und das könnte sie sogar vielleicht dazu motivieren, auch nach Ramadan weiterzumachen. Ja, viele gehen dann hin nach Ramadan, wenn er ein paar, das ist normal, wenn man mit den Leuten zusammen ist, lernt man vielleicht auch mal ärmere Menschen kennen und dann weiß man, der und der wohnt hier und hier und die sind sehr arm und sie sind auch sehr arm und dann geht er hin, der Reiche, und gibt ihnen zum Beispiel monatlich einen bestimmten Betrag, damit sie überhaupt richtig auch leben können. Und das passiert auch, sagt der Chef, das passiert sogar oft, weil sie durch Ramadan das gelernt haben.
في صيام رمضان التعويد على خلق الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على الأقدار المؤلمة. فأنت في رمضان تكثر العبادات، قراءة للقرآن، صلاة القيام، الاعتكاف، كذلك النفقة والجود والدعاء والاستغفار، دي كلها أعمال إيمانية وعبادات طيبة. فيبدأ رمضان يعودك على الصبر، إنك تتحمل وتكثر من العبادات، تبتغي بذلك مرضات الله عز وجل. فالمفترض رمضان يعلمك المصارعة في الخير، يعلمك الصبر على الطاعة، علشان تتخرج من مدرسة رمضان مع الشهادة إيمانية إنك تواصل طول السنة على الأعمال الطيبة. كذلك رمضان بيعلمك الصبر عن المعصية، تبعد عن المعصية. سبحان الله، شوف طول ما أنت صايم ومبتنع عن الطعام والشراب تجد نفسك مشغول عن المعاصي طول النهار، عمال تفكر إمتى الغروب هيجي. صلى الظهر الحمد لله هانت، هانت العصر قرب الحمد لله، يا العصر يلا هانت كلها ساعتين ثلاثة، نقعد نقرأ بقى جزئين قرآن، نقعد نحضر درس علم، نذكر الله، نقول أذكار المساء لغاية ما المغرب يجي. قبل المغرب كله قاعد على المائدة، التمر قدام منه، الخشاف، يا الله أكبر، بسم الله، شغال، كله مشغول بالبطن، مشغول بالطعام، إمتى هناكل، إمتى، ما عندوش وقت يفكر في معاصي. عشان كده أحيانا تكثر الشهوات بعد الفطار، مجرد ما كانوا ها هات الريموت بقى فندي، نشوف بقى مسلسل، نشوف فزورة، نشوف فيلم، ماتش كرة قدم، كأس العالم، الله، كأس العالم، يا عالم، عالم، اتقوا الله في رمضان، اوعى تكون لسه عامل برنامج لكأس العالم وعيتك بيضة، كأس العالم جاي عشان يبعدك عن رمضان. عشان يبعدك عن الطعام، عشان يشغلك بالله. المباراة ساعة ونص، تتخيل ساعة ونص كاملة هتضيع منك في رمضان لو اتفرجت في اليوم على مباراتين ثلاث ساعات، ثلاث ساعات في له. يا رب سلم، خد عندك بقى طول ما انت بتتفرج غضبان وزعلان، ممكن تشتم الحكم وانت صايم، يا راجل يا صايم، وممكن تشتم اللعيب بتاع الخصم اللي انت ما بتحبوش، جاب جول، يا الله يخرب بيتك، الله 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 الله، وياتي غيبه ونميمه وسد وطعن وغضب وغليان، وربما يجي لك الضغط ويجي لك السكر وتتنكد وحالتك بؤس، مع انك لو جلست الساعه ونص هتقرا على الاقل جزئين من القران، يعني تختم في رمضان القرآن مرتين لو كل يوم قرأت جزئين. شوف كم من أجور يضيع هذا المسكين بسبب كرة القدم. إلغي إلغي البرنامج اللي أنت كنت معده من شوية، إلغي البرنامج، ناين ناين فوتبول في رمضان، ناين ناين ناين، امسك المصحف في رمضان، اذكر ربنا في رمضان، قوم صلي، قوم صل الرحم، قوم احسن الجوار، Weil wenn man eht am Malagli, was ist denn das? طبعا انا عارف ممكن بعض اللي قاعدين ده بيسمع الكلام ده من المترجم يقول لك انا ايه اللي جابني النهارده في الدرس ده، ده انا كنت عامل برنامج لكاس العالم. الشيخ افساده، مش افسدته انا بصلحه، ده انت اللي عايز تفسد، ده الشيطان اللي عايز يفسد لك رمضان، فاحنا جايين نعدل المعوج. ناين ناين ناين، اوكي قول يا وهتعرف دلوقتي يعني اما يترجم لك. فيجي رمضان يعلمنا الصبر عن المعصية، يجي رمضان يعلمنا الصبر على أقدار الله المؤلم، الجوع مؤلم وقادر. اصبر اصبر لما يترتب عليه من خير، لأن النبي يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر الله أكبر. رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر ليلة واحدة. أيوة يعني بعبادة ما يقرب من 83 سنة وشهور، يا مسكين ليلة واحدة بعمر كامل، عمر كامل، أعمار الأمة بين 60 و70، دي ليلة 83 سنة. الله أكبر. وفي 10 أيام فقط في آخر رمضان مش قادر تصبر ال10 أيام دول وتجتهد عشان تخرج منها بليلة القدر بعبادة أكثر من 83 سنة تنزل حسناتك، ربنا بيعوض لك، لأن الأمم السابقة وادي قدامك كانت أطول أعمارا، كانوا يقعد 1000 سنة وزيادة، وأنت يا مسكين 60 و70، هنعوض لك ده كله بليلة. آهن لو أنت مثلا ربنا من عليك وصمت 20 سنة رمضان وفي 20 سنة أدركت ليلة القدر. الله أكبر. يبقى أدركت كم ليلة؟ 20 ليلة. أدرك في 83 سنة، أنا بعرفش أحسب،
1700،
حوالي 1700 سنة. إيه ده؟ وأنا عمري كان 60 سنة ولا 70 سنة، ألاقي في ميزان أعمالي ثواب 1700 سنة. الله أكبر. 1660 ماشي يا سيدي، هو احنا احنا هو الراجل قال بالتقريب، ما انت ما درستش حساب، ما دام عدت الخمسة يتقرب لواحد على طول، مش ده التقريب صح يا ولدي؟ هو 1600 صح؟ هو قال 1700، هو قرب صح. انت عايز تنزل ليه؟ اشتغل راجل بالعفو والفضل. 1700 سنة. الله اكبر. طب تخيل بقى واحد أدرك 30 رمضان في عمره وأدرك 30 ليلة، يا ربي يا ربي. شفت بقى؟ يبقى نصبر على الجوع ولا لا؟ ونصبر على العطش ولا لا؟ قول يا قول يا يا بس يا يا لازم نصبر.
Eine weitere Weisheit des Fastens im Surat im Monat Ramadan. Ist, dass man zu einer sehr, sehr großen Charaktereigenschaft zurückkehrt, zu einer sehr wichtigen Charaktereigenschaft. Und zwar ist es zur Geduld, dass man lernt, geduldig zu sein. Das ist wie eine Schule. Man kann diesen Monat wie eine Schule sehen, in der einem beigebracht wird, wie man zum einen geduldig ist, ja, mit guten Taten, dass man geduldig gute Taten verrichtet. Das heißt, wenn du fastend bist, dann bist du erstmal fastend. Das ist schon mal, da kriegst du schon mal Belohnung. Du betest, du liest Koran, du machst Dua, du machst vielleicht auch noch Istighfar, du gehst in die Moschee und so weiter und so fort. Du machst gute Taten, du lernst geduldig zu sein, gute Taten zu verrichten. Dann lernst du auch geduldig zu sein, keine Sünden zu begehen, subhanallah. Du lernst es, keine Sünden zu machen. Denn du hast ja keine Zeit, Sünden zu machen, subhanallah. Du denkst nur an das Essen. Wann ist es soweit? Wann ist endlich Maghrib, damit ich was esse? Jetzt sind wir im Duhr-Gebet. Ah, endlich, das Duhr-Gebet ist vorbei. Gleich kommt das Asr-Gebet und erwartet und sehnsüchtig riecht er schon, was in der Küche gemacht wird und so weiter. Subhanallah, yani, er hat keine Zeit, um irgendwelche Sünden zu machen. Dann liest er vielleicht mal ein bisschen Koran und aber das meiste ist, oder meistens ist es so, dass sie dann nach dem Essen, dass die Gelüste hochkommen und dass dann einer die Fernbedienung in die Hand nimmt, anmacht, vielleicht läuft gerade ein WM-Spiel oder sowas, ja. Das heißt, vor allem jetzt, der Sheikh ist auf die WM eingegangen, ich übersetze, was der Sheikh auch gesagt hat, dass man in der WM oder jetzt im Ramadan vor allem, dass man sich nicht auf diese WM fixieren sollte, dass man sich nicht die Spiele angucken sollte, weil man verliert subhanallah mit einem einzigen Spiel eineinhalb Stunden subhanallah. In diesen eineinhalb Stunden könnte man zwei Juz vom Koran lesen, zwei Teile. Und der Koran besteht aus 30 Teilen. Das heißt, du könntest im Ramadan, wenn du jeden Tag zwei Teile liest, könntest du den Koran zweimal lesen in dem Monat. Aber zweimal könntest du den Koran komplett durchlesen. Das heißt, du guckst dir das Spiel an und vielleicht gehst du dann sogar hin und beschimpfst den Schiri. Ja? Der hat irgendwas Schlechtes gemacht und dann beschimpfst du ihn, hey, was soll das? Das stimmt nicht. Und vielleicht sagst du sogar ein Schimpfwort und du bist gerade fasten, subhanallah. Ja? Oder du gehst hin und beschimpfst einen anderen Spieler, den du nicht magst. Du bist gerade am Fasten. Das zerstört alles dein Fasten, subhanallah. Und der Sheikh hat eben gesagt, kann sein jetzt, dass viele jetzt gekommen sind und sagen, oh, warum bin ich nur heute gekommen? Verbietet mir der Sheikh auch noch Fußballspiele zu gucken? Nein. Der Sheikh sagt das, um dich zu verbessern, um den krummen sozusagen wieder gerade zu biegen. Ja, das ist deine Absicht. Nicht um einen irgendwie hier runter zu machen, nein. Damit wir alle Allah näher kommen, damit wir uns alle auf den richtigen Weg begeben und so weiter und so fort. Der Prophet Muhammad sagt, wer den Fastenmonat so fastet, wie es diesem gebührt, sinngemäß, ihm werden die Sünden vergeben, die vorangeschritten sind und die noch kommen werden, subhanallah. Ja, wie gewaltig ist das nur? Und ihr wisst alle, dass es eine Nacht gibt, ja, die besser ist als 1000 Monate. Laylat al-Qadr, subhanallah. Diese Nacht, wenn man die kriegt, dann ist es, subhanallah, wenn du diese Nacht betest, als hättest du 83 Jahre gebetet. Diese eine Nacht, wenn du sie bekommst, wenn du sie kriegst, wenn du es schaffst, in dieser Nacht zu beten, ist es, als hättest du 83 Jahre gebetet. Ja, und stellt euch mal vor, du betest eine Nacht und es ist, als hättest du dein Leben, ja, wenn du, angenommen, du lebst 83 Jahre, was gar nicht sein, vielleicht stirbst du sogar früher, ja. Du betest in einer Nacht mehr, als du vielleicht dein ganzes Leben überhaupt leben wirst. Das ist eine große Gabe, die dir Allah einem gibt, die man auch nutzen sollte. Wirklich, die sollte man wirklich nutzen. Stellt euch vor, jemand betet 20 Jahre und kriegt jedes Jahr im Ramadan Laylat al-Qadr. Also. Und schafft es, diese 20 Jahre Laylat al-Qadr zu beten. 20 Jahre, 20 mal 83, war das glaube ich. Das sind 1660. Ja? Das heißt, er hat 1660 Jahre gebetet. Ja, nee, das sollte jeder, das sind 20 Jahre. Angenommen, es sind jetzt 30 oder 40 Jahre, die er fasst. Deshalb, man sollte danach streben, das zu machen. Und wenn man es schafft, im Monat Ramadan in dieser Schule ja, zu bestehen, kriegt man ein Diplom, inshallah, und dann kann man auch nach dem Monat Ramadan weitermachen. Das lehrt einen, Geduld zu haben und dann auch nach Ramadan weiterzumachen.
Dann erreichen wir ein paar die Hikam aus Siyam. Was für ein Mathe Tadi Siyam Ramadan. So ein Mohim und Jeden, ich habe die Ajabe, aber ein Mokam und Kabdaka bin. فإن قدر البقاء وكان اللقاء هدى واصل معه متى يبدأ صيام رمضان وكيف نتحقق من دخول شهر الصيام سؤال مهم أيضا فإن شاء الله تعالى أنا أود يعني أن نتبع لقائنا أسبوع وأسبوع فأنا أود الفترة القادمة بكل أسبوع إن شاء الله القول لكم أنا أود أن يوم الثلاثاء القادم كمان يكون في لقاء قبيل رمضان علشان نوضح بعض المسائل المهمة إن كان في استطاعتكم المجيء الأسبوع القادم.
Und jetzt kommen wir oder während wir zum nächsten Thema kommen und zwar wann fängt man überhaupt an zu fasten? Wann fängt das Fasten überhaupt an? Und wie schafft man es gut, in den Fastenmonat zu starten? Wie schafft man es gut, in den Monat reinzukommen, in Ramadan gut reinzukommen? Und diese Themen, die müssen besprochen werden, nur die Zeit ist jetzt eng. Ja? Der Sheikh sieht, dass es jetzt eng wird, dass die Zeit nicht mehr da ist. Deshalb fragt er euch, ob wir vielleicht die Unterrichte wöchentlich machen könnten. Das ist Ramadan. Das wäre eine gute Sache, nur ihr seid die Verwalter über diese Sache. Und deshalb fragt er, ob er vielleicht nächste Woche Dienstag weitermachen könnte, schon nächste Woche.
Aber ich glaube, er braucht nicht zu fragen. Die Frage beantwortet sich selber.
Aber er sollte viel fertig. Okay? So, das er können?
Am nächsten Dienstag, inshallah.
Nächsten Dienstag? Okay, بارك الله فيكم. الآن هنسأل بعض التساؤلات السريعة جدا والكشنكات كما تعلمون معنوية لا حسية.
يقوم بفعل und Geschenk habe ich eben bereits definiert.
السؤال الأول. السؤال الأول. ما السر وراء ترتيب أركان الإسلام في حديث النبي بني الإسلام على خمس كما وضحنا في بداية اللقاء.
Die erste Frage, was ist der Hintergrund oder die Weisheit hinter den fünf Säulen des Islams?
Also erstmal kommt ja die Shahada, das ist das Ziel und der Weg. Also Ziel ist, dass wir halt Allah, also das Ziel ist der Tawhid, der Weg ist der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann das zweite, das Gebet, das ist das Recht Allahs auf dem Diener vom Diener sozusagen hat. Mhm. Der dritte ist die Zakat, das ist das Recht der Menschen, die anderen Muslime, die man halt die auf dem Menschen liegt, sozusagen. Dann kommt viertens das Fasten, das ist das Recht des eigenen Körpers an sich. Und jetzt kommt fünf, das ist die Hajj. Und dort werden sozusagen alle diese Weisheiten versammelt, indem man nämlich die Pflichten tut. Und
ja. Genau, da kommen halt alle Rechte zusammen. Das Recht gegenüber Allah, der Menschen und sich
selbst. والإخوة يؤمنون على الدعوة كلهم يؤمنون
نعطي الشيخ لدعاه يظل أمين زاد إن شاء الله
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه السؤال الثاني خلاص دخلت دعوتين فهذين تهم الواد رفع يديهم قل لهم الدعوتين عشان يبقى عارفين الشيخ دعا بإيد الأخ
ده الشيخ هذه دعاء سمحت هو الله leite ihn recht oder leite sein Herz auf den richtigen Weg und festige seine Zunge. Jetzt eine Frage für die Schwestern. Damit sie auch mitmachen, inshallah. Nur die Antwort sollten sie dann aufschreiben, inshallah. Und zwar lautet die Frage, was oder wovor hat euch der Sheikh eben gewarnt oder worauf ist er eingegangen, als er über die Erklärung des Wortes Fasten gesprochen hat, als er über das Fasten gesprochen hat, als er angefangen hat, über das Fasten zu sprechen. Er hat eine bestimmte Sache erwähnt. Also, die Frage kann aufgeschrieben werden und dann hier geschickt werden.
حتى يأتينا الطفل الصغير نسأل السؤال للإخوة. السؤال للإخوة الصيام فريضة. دلل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي.
Das Fasten ist eine Pflicht. Gib einen Beweis aus Koran und Sunna.
أحسنت الأخت قالت التنبيه يتعلق بالصيام امتناع عن الأكل والشرب والجماع بالإضافة إلى الامتناع عن كل معصية تفضل الله عز وجل وهذا هو التنبيه الذي أشرنا إليه جاوب الملكة ما شنعرف يعني
Also das, was ich eben erwähnt habe, worauf ich schon gewarnt oder was ich noch zusätzlich gesagt habe vom Sheikh ist, dass das Fasten nicht nur dass man zurückhält, die Gelüste des Bauches und das Geschlechtsteil zu machen, sondern auch noch, dass man die verbotenen Sachen unterlässt. Also die Dua war, O Allah, lasse die Schwester den Ramadan als segensreich empfinden und möge Allah ihr die Sünden in diesem Monat vergeben. Genau.
Das war der Iqwa bei Allah, der sind alle Wujub und Siyam. Na. Das war
der Beweis des Koran, Surat al-Baqara, 385, und der Beweis des Rasul, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Islam, man lebt schon auf fünf Pfeilern, und Shahada, Gebet, Zakat, Fast und Hajj. Ja.
طب جاوب أهلي ماذا قال؟
هو قال
الميكروفون.
Also der Bruder hat die Antwort war richtig, und zwar zum einen Koran ist in Surat al-Baqarah 183 bis 85, 185, das stimmt, und die Sunna, der Beweis in der Sunna ist der Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich der fünf Säulen des Islam.
أحسنت نزع للأخ دعوتين فأقول اللهم ألهم رشده وقيه شر نفسه اللهم
Die Übersetzung ins Deutsche, ja, ich werde es jetzt sinngemäß übersetzen, und zwar möge Allah dich zu einem richtig erwachsenen Diener machen, ja, und möge Allah dich vor dem Übel deiner eigenen Seele bewahren.
Das Sual lil akhawat, fil ukhti bkuri lana hikmah fi mashru'iyyat siyam Ramadan.
Eine Frage nochmal für die Schwestern. Oder, ja, wie kann ich das, also sag uns eine bestimmte Weisheit bezüglich des Fastens im Ramadan. Eine Weisheit bezüglich des Fastens im Ramadan. Und auch an die Brüder.
Besser, dass man stärker gegen die Scheitan ist. Zweitens weiß ich, dass man lernt, dass man spürt, wie es in Armen gibt, wie es zu essen hat. Man lernt auch zu geben. Drittens weiß er, dass man
هذه يعني واحدة.
طيب ذكرت تزكية النفس و تنقيتها من الشرك. طيب الإجابة صحيحة. فندعو للأخ حسن بدعوتين فأقول اللهم احفظ أهله وولده واجعلهم قرة عين له. اللهم آمين.
Also der Sheikh hat gesagt, möge Allah deine Frau und deine Kinder beschützen und bewahren, und möge Allah deine Kinder zu rechtschaffenen Kinder für dich machen. Also die Antwort der Schwester ist, dass man spürt, was die Armen auch spüren.
Ich bitte die Schwester auch für zwei Dinge. Allahumma yassir amraha wa farrij karbaha.
O Allah, verbessere ihre Angelegenheit und gib ihr einen Ausweg aus jeder Bedrängnis.
نختم اللقاء بالدعاء للجميع. اللهم فرج كربنا ويسر امرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بلغنا رمضان وانت راض عنا اعنا على صيام نهاره وقيام ليله واجعلنا فيه من المقبولين وصل اللهم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا بحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.